Kirche der Freiheit. Das klingt positiv und sollte Aufbruchsstimmung vermitteln. Vor 10 Jahren hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ein, wie es hieß, Impulspapier veröffentlicht, eben mit dem Titel Kirche der Freiheit. Eine Reformagenda sollte den Protestantismus fit machen für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Nun, nach dem ersten Jahrzehnt kann man fragen, was hat der Impuls gebracht? Es wurde landauf, landab viel diskutiert in den evangelischen Kirchen auf allen Ebenen. Eine, die mit viel analytischem Verstand diesen Prozess des Reformierens begleitet hat, ist die Bochumer Theologieprofessorin Isolde Kahle. Sie untersucht, wie Reformprozesse in der Kirche wirken. Eine ihrer jüngsten Untersuchungen trägt den Titel »Irritierte Kirchen«. Ein früheres Buch sprach sogar von »Kirche im Reformstress«. Klingt beides nicht so positiv. Frau Kahle, würden Sie sagen, nach 10 Jahren hat dieser Reformimpuls der damaligen EKD-Leitung mehr Stress und Irritation als Aufbruch und Begeisterung vermittelt?
Also ich denke, dass das Impulspapier in der Hinsicht schon auch sozusagen konstruktive Irritation vermittelt hat, als es manchen Kirchen, die nicht so wirklich in die Zukunft schauen und vielleicht nicht so genau planen, doch sozusagen sehr deutlich gemacht hat, man muss dem demografischen Wandel Rechnung tragen, also die Kirchenmitglieder gehen zurück und vermutlich werden sie das noch weiterhin tun und die Kirche muss sich darauf einstellen. Es ist nur so, dass das Impulspapier das gleichzeitig verknüpft hat mit ganz unrealistischen Zielen und Erwartungen, wie zum Beispiel, dass man, wenn man sich nur genügend anstrengt, gegen den Trend wachsen könne und dass die religiöse Lage sehr günstig sei, nur quasi die Kirche und da natürlich vor allem die Mitarbeiterschaft und da wiederum vor allem die Pfarrerschaft nicht gut genug, um den religiösen Markt wirklich entsprechend zu bedienen. Und da denke ich, dass diese Analyse falsch ist und dass die auch tatsächlich Stress ausgelöst hat.
Also auf der einen Seite hat man gesagt, wir werden wegen des demografischen Wandels immer weniger Kirchenmitglieder haben. Auf der anderen Seite hat man aber gesagt, wir wollen trotzdem wachsen gegen den Trend, wenn wir sozusagen bessere religiöse Angebote machen. Und Sie haben mal gesagt, wachsen gegen den Trend führt ins Burnout.
Ja, ganz genau. Also es ist einfach so, dass natürlich können wir beten und hoffen, dass es mal wieder eine Erweckungsbewegung gibt in Deutschland oder dass, wie es Luther formuliert hat, der Platzregen des Wortes Gottes auch bei uns mal wieder niedergeht. Aber schon dieses Bild zeigt, ein Platzregen kann ich nicht dirigieren, kann ich nicht entscheiden, kann ich sagen, jetzt soll der kommen. Natürlich kann ich mir Gedanken machen, was förderliche Rahmenbedingungen sind für eine attraktive Kommunikation des Evangeliums. Aber die Kommunikation selbst kann ich einfach nicht steuern und nicht als Oberkirchenrat rätliche Beschlusssache behandeln. Und ich glaube, da liegt ein ganz zentrales Problem vom Grundduktus des Papiers. Im Vorwort wird es ja sehr vollmundig ein Paradigmen- und Mentalitätswechsel gefordert. Also das sagt natürlich zugleich, dass bislang die falsche Mentalität und das falsche Paradigma sozusagen die kirchlichen Akteure leitet. Und das ist natürlich eine große Misstrauenserklärung. Und mit Misstrauenserklärungen kommt man bei Berufen, die stark von der intrinsischen Motivation leben, nicht weiter. Das ist im hohen Maße sogar kontraproduktiv.
Und dieses neue Paradigma, das war eben sehr an wirtschaftlichen Maßgaben oder an Managementmethoden ausgerichtet, ist immer wieder kritisiert worden, dass man also sozusagen glaubte, man kann in der Kirche den Laden, sage ich mal etwas salopp, genauso steuern wie ein Industrieunternehmen.
Ja, ganz genau. Und da muss man einfach sagen, es geht jetzt gar nicht um die, dass Kirche nochmal was ganz Spezielles ist, insofern sie das Unverfügbare und Transzendente symbolisiert, sondern allein schon, wenn man die Kirche vergleicht mit anderen Non-Profit-Organisationen, sieht man, dass alle Non-Profit-Organisationen sich nicht so einfach an Oberzielen ausrichten können, wie zum Beispiel ein Wirtschaftsunternehmen, dass einfach die Logik und Rationalität von solchen Unternehmen anders ist. Vor allem, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in solchen Unternehmen sehr, sehr hoch eigentlich engagiert sind und motiviert sind. Es gibt immer Einzelfälle, wo das nicht der Fall ist, das ist klar. Aber dass sozusagen die Methoden von einem Wirtschaftsunternehmen und gar in der neoliberalen Sicht, die heute ja vielfach kritisiert wird, auch für ganz normale ökonomische Unternehmen, dann eins zu eins mehr oder weniger zu übertragen auf die Kirche, jetzt müssen wir unsere Produkte steigern und jetzt müssen wir besser verkaufen und so weiter und so fort. Das ist einfach inadäquat und unangemessen und konnte nur schiefgehen.
Nun hatten wir es am Anfang angesprochen, es ging um den demografischen Wandel. Man hat prognostiziert, in dem Impulspapier Kirche der Freiheit bis 2030 gäbe es ein Drittel weniger Mitglieder in den evangelischen Landeskirchen. Und Davon abgeleitet hat man gesagt, und nur noch die Hälfte der Finanzkraft des Jahres 2006. Nun hat sich diese Prognose, was die Finanzkraft angeht, eigentlich nicht bestätigt. Die Kirchensteuer sind in den letzten 10 Jahren weiter gestiegen. 2015 hatten wir jetzt gerade vor gut einer Woche nochmal die Meldung, sind die Einnahmen für die evangelischen Landeskirchen wieder gestiegen. Hat man sich also da nicht doch ein bisschen zu viel Stress gemacht und etwas in Alarmismus treiben lassen?
Ja, also das ist ohnehin eine Tendenz, insbesondere der evangelischen Kirche. Wir haben jetzt ja auch in einem wissenschaftlichen Projekt unterschiedliche katholische Diözesen, evangelische Landeskirchen und Freikirchen untersucht, wie sie mit Kirchenreformen, Strukturreformen umgehen und haben da festgestellt, dass die evangelischen Landeskirchen, auch diejenigen, die wirklich finanziell im Moment sehr gut ausgestattet sind, sehr viel alarmistischer und pessimistischer reagieren wie andere Kirchen, auch zum Beispiel Freikirchen, die weitaus weniger Ressourcen zur Verfügung haben oder auch eine katholische Diözese in Ostdeutschland, die auch mit sehr, sehr wenig Mitteln auskommen muss. Also es ist nicht nur der Unterschied Volkskirche, Freikirche. Also es scheint mir sozusagen in der DNA des Protestantismus etwas eingeschrieben zu sein, also sozusagen sehr schnell alarmistisch zu reagieren oder die Wirklichkeit wahrzunehmen und da natürlich auch ein Stück weit dem Alarmismus der Medien auch zu folgen. Und ich denke tatsächlich, dass es sehr viel mehr Grund gäbe, auch das zu würdigen, was in der Kirche gut läuft. Ich glaube, dass in vielen Gemeinden eine sehr gute Arbeit gemacht wird, in manchen Gemeinden sicher nicht, aber das ist in jedem Berufsfeld so und das kann ich auch nicht einfach abstellen. Im Prinzip ist das sozusagen mein Hauptgesichtspunkt, dass ich denke, es kommt darauf an, dass es zu Begegnungen mit Menschen kommt, seien es Pfarrer, seien es andere kirchliche Mitarbeiter, seien es einfach Christen, die sich engagieren, zu Begegnungen kommt, die eben andere Menschen, die vielleicht dem Glauben fernstehen oder überlegen, aus der Kirche auszutreten oder vielleicht auch wieder einzutreten, die da Spuren hinterlassen, weil da genau in diesen Begegnungen, und die kann ich eben schlecht entscheiden, die kann ich höchstens in bestimmten Zusammenhängen fördern, da geschieht die Förderung des Glaubens und von solchen Begegnungen ist am ehesten ein Wachstum, wenn man das so sagen will, zu erhoffen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an Isolde Kahle, Professorin für praktische Theologie an der Universität in Bochum.